Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, ich freue mich heute auf eine neue Folge und ich freue mich vor allem auf dich, Reza Humanfar. Du bist einer der Gründer von Hum Systems und ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellen kannst.
Klar, danke dir. Reza Humanfar, mein Name. Wie gesagt, ich bin Gründer der Hum Systems. 2017 sind wir gestartet. Mein Background ist Informatik, bin ich groß geworden, aufgewachsen und digitale Geschäftsmodelle haben mich immer auch trotzdem seitdem umgetrieben, begleitet. Insofern war es für mich sehr naheliegend, irgendwann auch ein Startup zu gründen und in dem Bereich durchzustarten.
Ja, spannend, dass die Idee zu haben, ein Startup zu gründen, das haben ja viele, oder Ideen, Geschäftsideen, das zu machen und dann auch zu tun, ist ja was ganz anderes. Vielleicht erzählst du mal, was ihr macht, was euch antreibt, wer eure Kunden sind, an wen ihr euch wendet mit eurem Produkt.
Gerne. Wir sind ein IoT-Startup in unserem Kern. Wir beschäftigen uns mit Themen rund um das Thema im häuslichen Umfeld, also IoT im häuslichen Umfeld. Hum Systems steht für Human Machine Systems, eine Disziplin aus der Informatik, wo Mensch-Maschine-Interaktion beschrieben und dort Konzepte entwickelt werden. Und das stellt für uns auch die Basis. Also wir wollen uns oder wir beschäftigen uns mit Themen, die Menschen bewegen, wie gesagt, speziell im häuslichen Umfeld. Wir haben Themen aus dem Bereich Sicherheit, Nachhaltigkeit, Pflege, selbstbestimmtes Leben. Das treibt uns um und Dinge, Produkte, die wir entwickeln, sollen den Menschen dabei helfen, ein besseres Leben in Zukunft durch digitale Hilfsmittel zu ermöglichen. Das so in der Nutshell, was uns grundsätzlich immer bei Produktideen treibt. Und im Speziellen haben wir uns da mit den Themen beschäftigt, wie können wir das Thema besser zugänglich zu machen, niederschwellig zu machen, Dinge vereinfachen, von Kunden- und von User-Seite zu schauen, was sind die Probleme, und dann auf ein Produkt zu kommen und nicht andersrum, dass man erst das Produkt hat und dann das Problem sucht, sondern wir kommen genau andersrum. Dadurch haben wir den Ansatz, ein multidisziplinäres Team hier bei uns im Haus zu beschäftigen. Wir haben Hardware, Software, Ingenieure hier angestellt, aber am Produkt, am Gestalten des Produkts nehmen auch Marketing, Customer Support, Produktmanagement bis hin zu Kundenteil, wo gemeinsam überlegt wird, welche Dinge sind wichtig für uns im Alltag und wie können digitale Systeme dabei helfen.
Ja, ziemlich cool. Du hast ja schon ein paar Themen angesprochen. Ich verstehe dich so, dass ihr sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch mit seinen Bedürfnissen, Herausforderungen, speziell beim Thema selbstbestimmtes Leben, also wenn es wahrscheinlich auch darum geht, wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr alles so gut kann, wie es mal war, aber trotzdem eigentlich in seinem gewohnten Umfeld bleiben möchte. Kannst du ein bisschen noch erzählen dazu, was genau ihr macht, um den Menschen zu helfen?
Gerne. Was wir tun, ist grundsätzlich im Kern Erkennen von Situationen innerhalb von Räumen. Situationen können einfache Dinge sein, sowas wie die Temperaturänderung, die ungewöhnlich steigt oder ungewöhnlich fällt, Luftfeuchtigkeit, also alles rund um Luftthemen, Luftqualität. Diese Situation zu erkennen, ist einer unserer Kernpunkte. Deswegen ist unser Produkt sensorfokussiert. Aus unserer Sicht benötigt jede Aktion, so wie es wieder bei Menschen ist, man fühlt und daraufhin reagiert man. Und genauso sehen wir das auch im IoT-Bereich. Deswegen haben wir Sensoren vereinigt in einem Gerät und können dann durch die Daten, durch die Kombinatorik vor allem der Datensituationen erkennen. Im Bereich selbstbestimmtes Leben geht es um Hilferuferkennung, Inaktivitäterkennung. Bei der Inaktivität geht es zum einen darum, tägliche Routinen festzustellen und eben Abweichungen davon zu erkennen, die eine Art Anomalie darstellen und dementsprechend dann zu reagieren. Sturzerkennung ist ein Thema. Das sind dann eher schon so die Notfallsituationen. Aber im einfachen Alltag geht es zum Beispiel auch darum, bei schlechter Luftqualität oder hoher CO2-Gehalt im Raum einen Hinweis, audiovisuelles Feedback zu geben. Also da geht es auch um Themen wie Barrierefreiheit, dass man nicht immer eine App nutzen muss, sondern zum Beispiel über visuelles oder Audio-Feedback einen Hinweis bekommt, dass ein Raum gelüftet werden muss. Das trägt zur Gesundheit bei, zur Vitalität bei. Das sind Themen, da geht es aber auch schon Richtung giftige Gase, die speziell im Alter, wenn man mal vergisst, einen Herd auszumachen oder etwas anbrennt, dass das früh erkannt wird. Und das bedeutet halt auch aus unserer Sicht selbstbestimmtes Leben, in dem ein Assistenzsystem, wie wir es sind, dabei hilft, in bestimmten Situationen entsprechend zu vermeiden, dass es zu einem Schaden kommt oder zu einer Situation kommt, wo man selbst oder auch die Familie zu dem Schluss kommt, das geht nicht mehr, dass man halt alleine zu Hause lebt. Aber wir kennen das alle von uns selbst, die vielleicht auch noch nicht in dem Alter sind und noch stärker bei Senioren, dass man am liebsten eigentlich zu Hause wohnt und gerade im Alter so Themen wie Pflegeheim, Umziehen extrem negativ ist. Manchmal der einzige Ausweg, aber wir wollen diese Zeit, wo Menschen selbstbestimmt zu Hause leben können, verlängern, sodass man möglichst spät in diese Bereiche reinkommt. Und das ist ein Beitrag auch zum Gesundheitssystem und zur Gesundheitsversorgung. Die Bundesregierung hat ja das Thema beschlossen, ambulant vor stationär. Das ist so auch einer der Reisen für die Zukunft im Gesundheitssektor. Und unser Beitrag ist halt eben, dass man die Möglichkeit bekommt, in den eigenen vier Wänden durch Sturzprävention, zum Beispiel durch eine Nachtlichtfunktion, die wir haben, diese Themen zu adressieren, den Menschen die Möglichkeit geben, lange zu Hause zu leben. Das ist so ein schon recht viel, aber ein großer Teil, den wir tun. Aber es ist auch noch nicht alles, weil unser System als eine der nächsten wichtigen Komponenten Konnektivität mitbringt. Konnektivität bedeutet bei uns, dass man sowohl mit der Familie über das System verbunden ist, also zwei Wege Audio und Video über das System. Sehr einfach zu nutzen. Man installiert das, man sieht es hier bei mir, das zum Beispiel an der Wand und da kann man ungerichtet sprechen. Der Teilnehmer auf der anderen Seite am Smartphone zum Beispiel kann einem sehr, sehr gut hören. Das System haben wir mit Ingenieuren aus bekannten von bekannten Lautsprecherherstellern auch die Speaker entwickelt. Und das ist gut für ältere Menschen hörbar. Da geht es um Verbundensein mit der Familie, aber auch im Notfall zum Beispiel mit einem Pflegedienst oder Telemedizin. Es wird ein Thema in Zukunft sein, wo im Bereich der chronisch kranken Patienten Telemedizinzentren über das System auch mit Patienten Kontakt aufnehmen können. Wir werden Konnektivität für Vitalmessgeräte ermöglichen, dass Daten von Blutdruckmessgeräten über das System sicher übertragen werden, ohne dass man sich vor Ort da komplexe Installationen vornehmen muss. Das sind so noch eine sehr, sehr starke Komponente, die in dem Sektor eine Rolle spielt, im täglichen Gebrauch geht es aber hauptsächlich um Assistieren und Erkennen von Situationen.
Ja, ich meine, ihr habt da ein großes und ich glaube auch ein wichtiges Thema genannt. Ich fand es auch schön, wie du es gesagt hast, einen Beitrag dazu leisten, weil ich glaube, das ist für jeden, kann man sich selber vorstellen, sozusagen im Elternkreis, aber auch für sich selber, dass man möglichst lange zu Hause wohnen möchte und, glaube ich, nicht nur die physische als auch die psychische Gesundheit davon profitiert. Man sagt ja auch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Also da ist glaube ich, was dran. Jetzt hast du es ja beschrieben, es ist sowohl eine Software, die ihr habt, als auch eine Hardware, die ich jetzt hinter dir sehen kann. Das stelle ich mir, ich bin Jurist, ja, kein Techie, aber stelle ich mir durchaus komplex vor, auch die verschiedenen Anwendungsfelder, die du beschrieben hast. Wie habt ihr angefangen, wie fängt man an, sowas aufzubauen und wo steht ihr im Moment?
Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich in dem Bereich IoT schon seit 2011 tätig bin. Also ich habe bei der Gründung schon etwas Fundament im Know-how-Bereich einfach mitgebracht. Ich weiß oder habe die Fehler schon vorher woanders gesehen und auch selbst gemacht. Angefangen hat das Ganze, und deswegen machen wir auch Hardware, durch meine Erkenntnis, dass der Hardware-Markt, so wie wir es nach wie vor heute eigentlich haben, sehr, sehr getrennt ist vom Software-Markt. Also die Software-Welt ist nicht so verbunden mit der Hardware und andersrum, und dadurch haben sich häufig Probleme ergeben, dass die Hardware nicht das tut, was die Software eigentlich verspricht, und andersrum, dass die Software versucht, mit der Hardware Dinge zu tun, die Hardware einfach nicht, wofür sie nicht konzipiert worden ist. Und das Problem bei Hardware ist, man kann da nicht einfach mal so ein Update, einen Bugfix oder einen nächsten Update ausrollen. Also einmal gebaut ist es halt da. Und so haben wir auch gestartet, nämlich mit einer einfachen Variante unserer Hardware. Deswegen war das Thema mit dem ersten Produkt Einbruchschutz kombiniert mit Luftthemen. Da war es halt von der Hardware-Seite noch sehr einfach zu machen, Bewegungsmelder mit den Sensoren zu verbinden, einen Controller dran zu packen und dann über die Software entsprechende Use Cases zu realisieren. Aber was wichtig ist, dass man eben immer von der Problemsituation kommt und die Hardware auch entsprechend so konzipiert, bis zur Leiterplatine, Komponenten, die man dort aussucht, die das Versprechen nachher halten können. Und so haben wir gestartet, iterieren, so wie es in der Software auch üblich ist heutzutage, auch über unsere Hardware. Das heißt, wir verbessern es stetig. Das ist eine sehr wichtige Komponente unserer Firma, dieses Know-how zu haben, wie man in der Hardware iterieren kann. Das haben wir uns über die letzten 4 Jahre aufgebaut und sind immer weiter eben der Vision nahegekommen, dass mit einer Box ein Raum eben aus der Sensorsicht alle relevanten Themen miteinander kombinieren kann und genug Rechenleistung mitbringt, um datenschutzkonforme Themen zu tun, das heißt Erkennungen, die dann lokal laufen und nicht irgendwie über eine Cloud erst laufen müssen, wo Daten extern dann noch hingeschickt werden, was bei Video und Audio extrem sensibel ist. Und das Know-how haben wir uns aufgebaut und haben ein System, Architektur sowohl auf der Hardware als auch auf der Software-Seite, Plattform-Seite gebaut, die sehr flexibel ist, diese Geschäftsmodelle, die wir dann haben im Bereich jetzt aktuell Pflege, selbstbestimmtes Leben, aber auch wo wir herkommen, Sicherheit, Protection, tailored anzupassen, dass wir dem, was bedeutet das? Das heißt, in einem Alarmsystem ist eine Bewegung was Negatives, wenn niemand zu Hause ist. Und in einem Senioren- und Pflegekontext Bewegung was Positives, weil das ja ein positives Ereignis ist. Und diese Architektur ganzheitlich aufzubauen und zu durchdenken, das ist das, was wir aufgebaut haben, dass wir diese Möglichkeit haben, genau das zu tun. Daten so zu interpretieren, wie es im Kontext relevant ist.
Und jetzt hast du ja sozusagen verschiedene Use Cases angesprochen. Das heißt, verschiedene Kunden. Richtet ihr euch am Ende an den Endkunden, also an die Generation, beispielsweise die Kinder, die jetzt sozusagen um ihre Eltern wissen und um die Situation oder vielleicht auch die Eltern, die davon betroffen sind? Oder geht ihr eher über größere Einrichtungen? Was ist euer Weg?
Ja, unser Weg ist, auf der einen Seite vor allem mit Partnern zu arbeiten. Große etablierte Unternehmen am Markt haben Trust, haben Vertrauen bei Endkunden, aber oft nicht die Abteilung oder die Leute an Bord, die Innovation vorantreiben oder vorantreiben können. Das hat unterschiedliche Gründe, Strukturen, die vielleicht festgefahren sind, etc. Und da bieten wir genau diesen großen Teilnehmern am Markt die Möglichkeit, zu digitalisieren mit uns und zu innovieren, neue Wege zu gehen, ohne direkt halt eben mit der langen Entwicklungsprozesse dort sich zu beschäftigen, die richtigen Leute vielleicht auch erst zu finden, die das können. Das heißt, einer unserer wichtigsten Wege in den Markt und zum Endkunden ist der Partner. Unser Produktansatz und weswegen das Produkt auch Livy heißt und nicht Harm Systems oder Kamera 3000, sondern wir schaffen eine eigene Welt mit Livy, eine eigene Brand, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Und der ganzheitliche Ansatz bedeutet, dass es für mich als Sohn genauso das Thema relevant sein sollte, das Produkt zu nutzen, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, das macht doch eigentlich sehr viel Sinn, das auch bei meinen Eltern einzusetzen, weil für mich zu Hause nutze ich das für andere Themen, Sicherheit, aber für meinen Vater, das tatsächlich auch ein Fall in einer unserer Beweggründe war, dies zu tun, gab das eine Pflegethematik. Und das ist genau unser Ansatz. Wir wollen in jeder Lebenslage einen relevanten Use Case anbieten und sehen, dass die Personen, die Senioren auch im Alter gerne teilhaben möchten, also auch am modernen Leben teilhaben möchten. Da darf es nicht darum gehen, dass ich meinem Vater jetzt einen Knopf um den Hals lege und sage, hier drückst du drauf, wenn das nächste Mal etwas passiert. Weil das bedeutet, kommt ist was Negatives für mich und für ihn. Und genau das ist unser Ansatz. Das heißt, wir sprechen sowohl die Kinder als auch die Senioren an, aber wir sprechen sie in einem positiven Kontext an, im Alltag Dinge zu vereinfachen, zu verbessern, die einfach das Leben besser ermöglichen und selbstbestimmter ermöglichen.
Ja, also ich habe dich so verstanden, dass du auch sagst, auch die persönliche eigene Erfahrung war auch ein Antrieb, vielleicht diese Firma zu gründen oder, sage ich mal, die Digitalisierung und die Technologie nutzbar zu machen, um Menschen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Jetzt, was mich so mal interessiert, wie ich mir das so ein bisschen im Kopf vorstelle, ne? Lauter Techies sitzen zusammen und arbeiten und basteln an so einem Produkt. Das hat ja dann auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Wie tickt man und wie macht ihr das? Habt ihr da feste Rituale, feste Termine? Wie organisiert man das überhaupt, wenn so viele Leute an komplexen Themen schrauben?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das aus meiner Sicht auch eines der Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen ist. Gutes Produkt ist wichtig, aber nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg. Also eine der wichtigsten Komponenten bei uns ist die Helena. Sie ist Mitgründerin hier bei uns. Und verantwortlich für den Bereich HR und Culture, also People and Culture, so nennen wir das hier bei uns. Sie ist von Tag 1 mit dabei, weil mir schon klar war, was ich brauche ist, also gutes Produkt hatte ich zumindest die Idee damals gehabt, aber ich brauche ein Team, alleine geht es nicht. Und ich brauche Vermarktung. Deswegen habe ich Amir mit reingeholt, der auch als Co-Founder mit dabei ist. Dementsprechend ist es so, dass wir angefangen beim Recruiting-Prozess nicht nur Skills bewerten, sondern auch Culture und Teamfit, so nennen wir das. Das finden in eigene Steps und Interview-Schritten statt. Das heißt, wir versuchen möglichst Menschen hier mit an Bord zu holen, die vom Mindset so diese Vision halt mittragen können. Und das ist ein Fundament dafür, dass du dann ein Team hast, das an die gleiche Vision glaubt. Und wenn das Team an die gleiche Vision glaubt und die gleichen Dinge will, dann ist es einfach, auch entsprechende Rituale oder bestimmte Richtungen voranzutreiben und intrinsisch eben aus den Einzelnen heraus, dass sie wissen, welche Themen für uns relevant sind. Dementsprechend haben wir auch eine sehr schöne und auch gute Atmosphäre, aber auch gleichzeitig eine Atmosphäre, wo jeder mit anpackt, wo jeder pusht und will, dass wir erfolgreich werden, dass wir das Thema am Markt platzieren können, dass wir möglichst viele Menschen helfen können. Und das sind aus meiner Sicht so die Dinge, die wir getan haben und auch nach wie vor tun, eben die richtigen Personen einfach auch mit an Bord zu holen.
Ich glaube, du sprichst ja ein sehr wichtiges Thema an, das Team und auch, ja, wie man letztendlich so ein Team entfesseln, entfalten kann, dass die Menschen eben sich einbringen und wohlfühlen. Das ist ja auch so ein Bereich, wo viele Gründer, Gründerinnen Erfahrung sammeln über die Zeit und insgesamt ist das ja so ein Thema. Gibt es Sachen, die du heute als Gründer ganz anders machst als früher oder Learnings, die du so mitgenommen hast über die Zeit für dich?
Ja, extrem. Ich glaube, das meiste Learning war exakt auch in dem Bereich für mich. Also ich hatte ja selbst Erfahrung auch als Angestellter in sowohl Konzerne, da bin ich eigentlich groß geworden und habe so die ersten Dinge gelernt und habe auch selbst in Startups als Entwickler gearbeitet, wo ich auch beobachten konnte, welche Dinge gut funktionieren, auch quasi innerhalb des Teams, wie Themen aufgefasst werden. Das Know-how habe ich hier mitnehmen können, zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe aber auch sehr viel gelernt. Ich denke, einer der für mich in dem Bereich Vorbilder ist Andy Grove, ein ehemaliger Intel-Manager, der das Unternehmen sehr groß gemacht hat und auch sich mit dem Thema extrem beschäftigt. Nämlich, dass das Team und einzelne Mitglieder außerhalb der Arbeit auch andere Themen haben, die sie beschäftigen und treiben. Und dass das für eine Unternehmenskultur auch extrem wichtig ist, das mit zu beachten, was denn eine Person in einer bestimmten Zeit leisten kann oder eben nicht leisten kann. Was es aber gar nicht so schlimm ist, also es muss nicht immer negativ sein, wenn sie es nicht können. Es ist so ein bisschen für mich wie ein Fußballtrainer, die Mannschaft in der mentalen Phase einschätzen zu können und dann eben die Taktik darauf abzustimmen, so dass man trotzdem erfolgreich wird, dass man die Leute eben mit den Dingen belastet, wie sie gerade belastbar sind, weil das ändert sich halt eben über die Zeit. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Learning gewesen über die Zeit, dass dieses Gespür zu entwickeln, diese Themen für mich auch im Alltag als dem Platz zu schaffen und Raum zu schaffen, dass das wichtig ist.
Ich glaube, du sprichst ein extrem wichtiges Thema an. Also zu gucken, wo gerade jemand steht, welche unter welcher Belastung er ist und das sozusagen gut zu steuern. Das erfordert ja auch schon eine extreme Achtsamkeit und im Moment sein. Ne? Also das sind ja die kleinen Gespräche. Man kennt ja seine Mitarbeiter, seine Kollegen. Und wenn man halt genau hinguckt, dann merkt man oder spürt man, ist jemand gerade ein bisschen drüber oder hat Kapazitäten. Wie schaffst du das? Weil ich finde das selber für mich auch immer eine Herausforderung. Hab Themen im Kopf, will die Bälle vorandribbeln, es soll vorangehen. Ja, und eigentlich nie genug Zeit, der Kalender ist voll, E-Mails und dieses und jenes. Also erinnerst du dich immer wieder bewusst daran, dir diese Zeit zu nehmen, oder ist das schon eine Gewohnheit bei dir geworden, sodass dass du es einfach machst?
Ja, das ist da, wo ich eigentlich das von Andy Grove gelernt habe, ein Thema, was er macht, das nennt sich ein One-on-One. Und den One-on-One, den mache ich mit jedem Mitarbeiter im Unternehmen, also wirklich jeden, auch Praktikanten, mit denen spreche ich eine halbe Stunde pro Woche. Das nimmt tatsächlich auch schon 30% meiner Zeit ein, so in etwa. Und was wichtig ist, ist bei diesen One-on-Ones, und das ist gleich, glaube ich, was häufig vielleicht nicht so gut gemacht wird, weil das gibt es auch in anderen Unternehmen, die Agenda gibt der Mitarbeiter vor. Und nicht, also es darf nicht zu so einem Reporting werden. Wir treffen uns und du erzählst mir, was du denn jetzt so die letzte Woche geschafft hast. Das ist eigentlich genau, wie man es nicht machen sollte, sondern die können einfach frei, also es wird nichts gefragt, sondern nur erzählt von dem Mitarbeiter. Und da ist es super erstaunlich, dass dann halt auch jemand kommt und sagt, im Moment treibt mich gerade um, dass ich irgendwie eine neue Wohnung zum Beispiel suche, aber hier in Berlin einfach nichts finde oder überall abgelehnt werde. Und das frustriert mich und ich bin da irgendwie gerade nicht so gut drauf deswegen. Oder etliche andere Themen. Oder da und da haben wir das und das gesagt und haben es aber nicht gemacht. Ich hatte da voll viel Arbeit rein investiert. Das ist genau die Gespräche, die extrem wertvoll sind, weil man daraus dann wirklich mal raushört, was bewegt den Mitarbeiter, was kann ich als Manager ändern oder tun, um dieser Person zu helfen. Und wenn ich das schaffe, dann würde ich behaupten, dass sich die Leistung verdoppelt der Leute. Und das ist ja quasi dann aus der Sicht nicht mehr eine verlorene Zeit für mich, weil wenn die Mitarbeiter eben da gute Ergebnisse liefern, ist das genau das, was wir als Unternehmen brauchen. Und ich würde behaupten, dass wir so ein komplexes System in so einer kurzen Zeit, wir haben 2020 angefangen und Oktober 21 gelauncht, ein komplett neues Produkt bis zu B2C, also komplette Supply Chain. Wir fertigen das Produkt in Eigenregie und liefern es bis zum Endkunden aus. Ist nur möglich eben mit einem Team Spirit, wo jeder mit anpackt und rechts und links mitmacht. Ja,
ich finde, du hast das sehr schön auch zusammengefasst. Letztendlich verstehe ich dich so, dass du dich als Trainer, aber vielleicht ist auch ein Stück weit Dienstleister für dein Team da zu sein, um es halt zu befähigen und stärker zu machen und die Zeit zu investieren. Weil du eine große Anzahl von Leuten damit befähigst und mehr zu erreichen und sich wohler zu fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie gehst du damit um, dass du ja selber als Gründer ja per Natur jemand bist, nehme ich mal an, der viele Ideen hat, der starke Meinungen hat, der Sachen entscheiden, vorantreiben will, der vielleicht auch eine Ungeduld in sich trägt, seine Vision verwirklicht zu sehen. Wie verträgt sich das für dich?
Ja, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig, das Thema. Eine Sache, die ich auch dort gelernt habe, ist viel zuhören, wenig reden, in Meetings vor allem mit deinem Team viel hören. Also es gab da mal etwas, wo jemand erzählt, also so aus dem Bell Labs, dass er sich im Meeting immer aufgeschrieben DNTL, do not talk, um sich davon abzuhalten, also Manager. Und wiederholen ist ein Thema. Ich glaube, was wir Gründer oder was eben Personen mit unserer Kreativität oder Background haben, ist, dass wir da glauben, dass wenn wir anderen was davon erzählen, dass das sofort da verstanden und die Zusammenhänge, die Dots miteinander verknüpft werden. Aber das ist tatsächlich nicht so. Das muss man lernen. Und da ist Wiederholung wichtig. Das zu sagen, ich habe das doch schon gesagt, funktioniert nicht. Man muss wiederholen, man muss immer wieder sagen, wo man will, man muss die Ziele immer wieder erzählen. Man kennt es im Vertrieb, da hat man das schon gelernt. Im Vertrieb wird immer wieder geschult, immer wieder das Gleiche, immer wieder die Argumente, und das gilt aus meiner Sicht in allen Bereichen. Und das ist halt wichtig, genau. Das habe ich für mich gelernt, und das hilft mir im Alltag, mich in den Situationen, wo es notwendig ist, zu zügeln, und in den Situationen, wo ich will, dass ein bestimmtes Thema auch gepusht und vorangetrieben wird, auch zu wiederholen in einer Art und Weise, ohne jetzt aggressiv zu sein. Dann sage ich, ich habe es schon gesagt, dass wir das so wollen. Nein, deswegen ist es wichtig, dass wir das tun, und dann am nächsten Tag auch wieder gerne wiederholen. Wir müssen das tun, weil das und das wichtig ist.
Ja, ich meine, wie komplex Kommunikation ist, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon erlebt, ne? Gesagt ist nicht gehört und so weiter. Also das erlebt man ja auch, und ja, ich finde auch den Punkt spannend, den du machst mit dem Zuhören, weil wie oft ertappe ich mich selber, dass ich meine zuzuhören, aber eigentlich habe ich Gedanken im Kopf. Ne? Eigentlich habe ich eigene Gedanken, Ideen, Vorschläge, Argumente. Und das wirklich zu schaffen, erstmal dem anderen zuzuhören, das ist extrem wichtig, und ich glaube, das bringt weiter. Ja, ich bin ganz, ganz begeistert auch, was ich jetzt heute nochmal mitnehme von dir an Impulsen, und natürlich drücken wir euch die Daumen und freuen uns, dass wir jetzt einen gemeinsamen Weg einschlagen mit den Kompanisten. Und ich danke dir ganz herzlich, Reza, für deine Zeit und Offenheit.
Ich danke dir, vielen, vielen Dank.